werde heute von hier unten predigen, weil dort oben gibt es ein technisches Problem beim Kabel. Wir befinden uns ja mitten in der Adventszeit und wir haben uns entschieden, dass wir in der Adventszeit mit unseren Gottesdiensten bewusst einen Gegenpol setzen zu all dem Konsum, all dem Glitzer, all der Hektik, all dem Weihnachtswahn setzen wollen. Adventliche Spiritualität heißt unsere Adventspredigtreihe und diese Nüchternheit sieht man auch am Altar. Kein großer Blumenschmuck, keine Bilder, nichts, sondern nur der Adventskranz und das Wort Gottes und heute noch die Utensilien für das Abendmahl. Das passt auch zum heutigen Thema, Fasten. Das ist das heutige Thema. Und vielleicht mag der ein oder andere von euch denken, Fasten in der Adventszeit, das hat doch eigentlich was mit der Passionszeit zu tun. Warum also genau dieses Thema heute? Nun ja, das Fasten hat eine sehr, sehr lange Tradition auch im Advent. Denn bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts gab es die sogenannte kleine Fastenzeit, die eben im Advent lag. 1917 hat dann die katholische Kirche ganz offiziell im katholischen Kirchenrecht nicht mehr gefordert, in der Adventszeit zu fasten. Und ab da hat sich so langsam aus dem Bewusstsein und auch aus der Praxis das adventliche Fasten verabschiedet. Wenn ich mir aber all den weihnachtlichen Konsum anschaue, dann denke ich, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, das Fasten im Advent auch wieder einzuführen. Fasten und Advent passt also doch zusammen. Und die erste Frage, die ich stelle, die geht direkt an euch. Was schwingt denn bei euch, wenn ihr das Wort Fasten hört? Was assoziiert ihr damit? Ich habe mal rumgehört und viele Menschen verbinden wohl mit Fasten eine finstere Askese, eine harte Übung und einige meiner Bekannten haben sogar gesagt, das wäre regelrecht eine Qual. Und dann gibt es ja immer gleich das Gegenargument. Viele haben mir gesagt, naja, Gott ist ja der Gott, der uns die Fülle des Lebens schenkt, der will, dass wir das Leben genießen. Wie passt da eigentlich so eine asketische Übung wie das Fasten hinzu? Und dann gibt es natürlich auch leider Beispiele von Leuten, die durch lauter Verzicht langsam aber sicher ganz ungenießbar geworden sind. Dennoch das Thema Fasten. Und als ich dieses Thema hatte und mich darauf vorbereitet habe, haben mich zwei Dinge ganz besonders überrascht. Zum einen, wie viele Menschen in der Bibel tatsächlich fasten. Haufenweise Menschen in der Bibel fasten. Das war mir nicht so klar. Und der zweite Erkenntnispunkt für mich, das Fasten wird in der Bibel als mindestens genauso wichtig wie das Beten angesehen. Und an manchen Stellen hat man sogar den Eindruck, dass Fasten letztlich mehr bringt als Beten. Dass sich Gott durch Fasten mehr, in Anführungsstrichen, erweichen lässt, mehr darauf reagiert als auf das Beten. Dennoch ist das Fasten tatsächlich in Vergessenheit geraten. Vielleicht, weil auch wir Christen es uns lieber bequem und ruhig haben wollen, bequem und einfach haben wollen. Deshalb die Frage mal, wer von euch hat tatsächlich schon mal gefastet, aber im biblischen Sinne, das heißt, nichts gegessen aus spirituellen Gründen? Also ich habe es auch schon mal, einige. Wie gesagt, das Fasten ist in der Bibel eine Grundübung für Christen. Und ich möchte jetzt mal kurz einen bibelkundlichen Durchlauf machen, damit ihr mal die Fülle am Fasten in der Bibel erkennt. Vorneweg will ich aber eine Aussage von Jesus stellen. Jesus sagt in Markus 2, meine Jünger brauchen nicht zu fasten, weil ich, Jesus, immer noch unter ihnen weile. Das hören wir sehr gerne, aber der Satz geht weiter, nämlich Jesus sagt, wenn aber der Bräutigam, wenn ich, Jesus, nicht mehr unter ihnen weile, dann werden meine Jünger und meine Nachfolger selbstverständlich fasten. Ja sogar, sie werden fasten müssen. Jesus fordert also uns auf zu fasten und befindet sich damit in guter jüdischer Tradition. Denn das Volk Israel fastete einmal jährlich am Versöhnungstag, und am Ende des Versöhnungstags stand dann die Vergebung aller Sünden des letzten vergangenen Jahres. Und später hat das Judentum dann weitere feste Fastenzeiten eingeführt. Mose fastete 40 Tage und Nächte lang und am Ende seiner Fastenzeit bekam er von Gott die 10 Gebote überreicht. Ebenso fastete der Prophet Elia 40 Tage, 40 Nächte und am Ende war er nicht schwach, sondern so stark, dass er alle Baalspriester aus Israel vertreiben konnte. König David fastete, Nehemia fastete, der Prophet Daniel fastete, die Menschen von Ninive fasteten und viele mehr. Und die Bibel zeigt immer wieder, dass durch das Fasten Gott wirkt. Immer wieder wirkt Gott, wenn Menschen oder ganze Völker fasten. Aber das Fasten zieht sich auch durchs Neue Testament. Bevor Jesus öffentlich wirkte, fastete er, welche Überraschung, 40 Tage und 40 Nächte. Die Apostel fasteten immer wieder, wenn sie Gemeindeälteste, Kirchenvorsteher in Gemeinden einsetzten. In Apostelgeschichte 14 heißt es, in jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und stellten sie mit Gebet und Fasten unter Gottes Schutz. Paulus und Barnabas fasteten, bevor sie sich auf ihre erste Missionsreise machten. Und auch heute gibt es immer wieder Menschen, die fasten. Zum Beispiel hat unsere Partnergemeinde Nairobi Chapel genau jetzt eine lange Fastenzeit hinter sich gebracht. Und Pastor Oskar hat mir erzählt, vor jeder wichtigen Entscheidung fasten wir. Das ist ganz selbstverständlich. Die Gemeindeleitung fastet und bei ganz großen wichtigen Entscheidungen fastet die gesamte Gemeinde, mehrere tausend Menschen zusammen, um auf Gott zu hören. Und wir? Als Gemeinde, glaube ich, haben wir noch nie zusammen gefastet. Warum? Wie kommen wir dazu, dass wir anders als Mose, Elia, David, Nehemia, Daniel, Jesus, die ersten Christen, die Apostel und Paulus, die geistliche Übung des Fastens völlig ignorieren? Geschweige denn praktizieren. Warum? Und dann, im Zuge dessen, wundern wir uns, dass so wenig Wunderbares in dieser Welt, in dieser Gemeinde, in unserem Leben passiert? Die Bibel betont an den Stellen, in denen es ums Fasten geht, dass das Fasten irgendwas mit Gott macht. Es beschreibt nicht genau was, aber Gott lässt sich durch Fasten irgendwie immer wieder berühren und erweichen. Durch das Fasten öffnen sich immer wieder Türen für Gottes Segen, für seine Wunder, sein Eingreifen und Wirken. Wie dieser Segen aussieht, können wir natürlich nicht pauschal sagen, denn Gott ist kein Massenproduzent, er verschenkt niemals Einheitsgeschenke, sondern natürlich immer Unikate. Aber dennoch, die Bibel macht deutlich, im Zuge von Fasten wirkt oft Gott. Wie gesagt, warum das so ist, kann ich euch nicht sagen, darüber schweigt sich die Bibel aus. Aber der Zusammenhang ist sehr, sehr deutlich. Oft, nicht immer, wirken kann, nicht wirken muss, es ist kein Automatismus. Das nicht. Und deshalb möchte ich auch ganz explizit vor dem Rückschluss warnen nach dem Motto, du hast kein Wunder gelebt, obwohl du gefastet hast. Naja, dann hast du vielleicht irgendwas falsch gemacht. Gott ist kein Automat, wo wir oben das Fasten reinstecken und unten dann das Wunder rauskommt. So nicht. Denn dann wäre ja Gott unsere Marionette. Dennoch, die Bibel erzählt immer wieder, wenn Menschen fasten, dass Gott daraufhin wirkt. Und eine nicht so bekannte Geschichte, aber sehr beeindruckende Erfahrung finden wir im zweiten Buch der Chronik im Kapitel 20. Möchte ich euch kurz erzählen. Damals war König Josaphat der König von Juda und er geriet in eine ziemlich aussichtslose Lage, denn 3 Armeen marschierten gleichzeitig auf Juda und Jerusalem zu. Die Moabiter, die Ammoniter und die Meuniter. Und zusammen bildeten sie für König Josaphat und seine Armee eine unüberwindbare Streitmacht. Und was tat der König? In seiner Angst ließ er ein Fasten ausrufen. Und das ganze Volk beteiligte sich. Aus allen Städten Judas kamen sie zusammen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Sie kamen zusammen, um den Herrn zu suchen. Um den Herrn zu suchen. Das Fasten weckt in ihnen den Hunger nach Gott. Und das ist die ursprüngliche Intention des Fastens. Gott suchen, sich ihm zuwenden, die eigenen Mittel und Wege beiseite legen und sein Eingreifen, sein Bitten erflehen. Nach Gott und seiner Hilfe hungern und sich sehnen. Und König Josaphat mischte sich dann unter das fastende Volk. Männer, Alte, Frauen, Kinder, alle waren dabei und er betete. Gott im Himmel, in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir widerstehen kann. Unsere Feinde kommen, um uns zu vernichten. Gott, willst du sie nicht richten? Wir können nichts ausrichten gegen diese Übermacht, gegen diese große und kampferprobtes Heer. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und darum blicken wir auf dich. Du, Gott, musst uns helfen. Lag es am Gebet? Lag es am Fasten? Lag es an beidem? Auf alle Fälle reagierte Gott sofort. In der Bibel heißt es, er erfüllte einen Mann mit dem Heiligen Geist und dieser Mann sprach dann, was Gott ihm gesagt hatte. Und Gott sagte kurz gefasst, fürchtet euch nicht, ich, Gott, werde für euch kämpfen. Dieser Kampf ist nicht eure Sache, sondern nun meine. Und schaut, wie ich morgen die Armeen besiegen werde und ich verspreche euch, ihr werdet jubelnd nach Jerusalem zurückkommen. Habt also keine Angst. Und am nächsten Tag zog das Heer aus Juda voller Gottvertrauen der feindlichen Armee entgegen. Und König Josaphat, man merkt, die Bibel hat auch viel Humor, machte etwas Verrücktes. Etwas, was man nur tun kann, voller Gottvertrauen oder wenn man von vornherein schon aufgegeben hat. An die Spitze seiner Armee stellte er nämlich nicht die kampferprobtesten, die stärksten, die furchterregendsten Soldaten, sondern er bat Wiebke oder eine andere Lobpreissängerin oder Lobpreisband vorne vor der Armee zu marschieren. Und wir alle wissen, eine Lobpreisband ist nicht gerade zum Fürchten. Die Band zog also vorne weg, begann zu musizieren und zu singen. Anscheinend ist das so wie in der Andreasgemeinde, sie hatten nicht genug Zeit zum Proben, denn sie konnten nur ein Lied spielen und das wiederholten sie ständig mit folgendem Text. Danket dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf. Und in der Bibel heißt es dann, als sie anfingen zu singen, stürzte Gott die Feinde in Verwirrung, sodass sie sich gegenseitig vernichteten. Erst wandten sich die Ammoniter zusammen mit den Moabitern gegen die Männer aus dem Bergland Seir, fielen über sie her und vernichteten sie. Dann gerieten sie selbst aneinander und machten sich gegenseitig nieder. Drei kampferprobte Armeen waren plötzlich so durcheinander, dass sie nicht mehr Freund von Feind unterscheiden konnten und sich gegenseitig niedermetzelten. Und König Josaphat und seine Armee musste kein Schwert zücken, sondern begegnete nur noch toten Soldaten. Gott hatte für sie in einer ausweglosen Situation den Sieg errungen. Und ihr erinnert euch, alles fing mit dem Fasten an. Es lohnt sich zu fasten. Und nicht nur, weil wir dadurch vielleicht Gewicht verlieren oder weil wir uns innerlich frei machen oder weil wir Lebensmittel wieder bewusster genießen können, sondern ich kann es schwer beschreiben, aber die Bibel macht es deutlich, im Zuge von Fasten passiert oft etwas bei Gott und oft greift Gott irgendwie ein. Wie gesagt, ich meine nicht damit einen Automatismus nach dem Motto, wir müssten nur fasten und plötzlich würde uns alles gelingen und Wunder würden passieren. So einfach ist es nicht, auch nicht in der Bibel. Dennoch, es passiert irgendetwas. Und wenn wir die Stellen über das Fasten in der Bibel anschauen, merken wir, bei Gott passiert etwas, er greift ein. Keiner von uns muss fasten. Nicht, dass wir uns missverstehen. Zwang ist immer furchtbar, besonders im Glauben. Dennoch, ich will fürs Fasten werben. Denn ich glaube schon, dass wir so wenig Wunderbares und Unglaubliches heutzutage erleben, weil wir manche gute geistliche Tradition wie das Fasten nicht mehr praktizieren. Und gleichzeitig weiß ich, dass es gerade jetzt in dieser hektischen Adventszeit mit den vielen süßen Versuchungen und auch dem Stress, den das Jahresende mit sich bringt, es sehr, sehr schwer ist, wirklich zu fasten. Und das ist auch okay. Aber vielleicht ist ein erster Schritt in die richtige Richtung dran, indem wir nicht komplett auf Essen verzichten, aber indem wir vielleicht das sogenannte Teilfasten mal praktizieren. Auf etwas Liebgewonnenes, auf eine Gewohnheit verzichten, um uns bewusst Gott zu öffnen, neu Hunger auf Gott zu bekommen. Vielleicht wirklich mal für ein paar Tage oder die Zeit bis Weihnachten auf Alkohol verzichten oder das Fernsehen gucken, die Schokolade, der Kaffee. Bewusst verzichten und bewusst dem Hunger nach Gott neu Raum geben und uns so dann auch auf Heiligabend und die Geburt Jesu vorzubereiten. Und vielleicht erlebst du ja eine solche Übung als heilsam und gut und vielleicht erlebst du ja auch was Wunderbares mit Gott. Und dann ist es vielleicht dran, auch mal den nächsten Schritt zu gehen und wirklich mal dieses Fasten im biblischen Sinne, also dieses Verzichten auf Essen aus spirituellen Gründen, mal auszuprobieren. Und vielleicht erlebst du ja tatsächlich, so wie es die Bibel immer wieder deutlich macht, etwas Unglaubliches und Wunderbares durch Gott. Wir hören und staunen. Ich höre und staune über die Wunder in der Bibel. Bei den ersten Christen in der Apostelgeschichte. Und gleichzeitig wundern wir uns, wundere ich mich, warum in unserem Leben oft so wenig Wundersames passiert. Vielleicht, weil wir die Wunder der ersten Christen gerne wollen, aber die Mittel der ersten Christen wie das Fasten nicht übernehmen und praktizieren. Und ich denke, ein Versuch wäre es sicherlich wert, denn die Bibel zeigt, wo Menschen fasten, um Gott näher zu kommen, da greift Gott oft wundersam und wunderbar ein.